Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohe hai bekal levav ubekal nefsh ubekal meod. Uhayu hadevarim ha'elohe asher anochi mezu hayom al levav. Das sind die Verse aus Deuteronomium 6, Verse 4 bis 6. Schma Yisrael, höre Israel. Schauen wir mal weiter. Diese Worte sind auf kleine Schriftrollen geschrieben, in kleinen Behältnissen untergebracht, in einer sogenannten Mesusa. Sie finden sich an Türen von jüdischen Wohnungen, Geschäften, Versammlungsorten. Hier links übrigens, was da zu sehen ist, das ist im Hof des alten HKH, im Hof 6 zu finden. Dort stand ein jüdisches Gebets- und Versammlungshaus, bis es unter den Nazis zerstört wurde, bis Mitte der 50er Jahre als Transformatorenhäuschen benutzt wurde, um dann wieder in der Form eines Gebetshauses, was aber im Moment nicht genutzt wird, erst Anfang des 21. Jahrhunderts wieder restauriert zu werden. Dort ist eine Mesusa in Glas eingelassen. Hier rechts sieht man verschiedene Formen der Mesusa, wie sie heute gebräuchlich sind. Jeder, der einen solchen Ort betritt, wo die Mesusa angebracht ist, erkennt, das ist ein Ort mit eigenen Regeln, mit eigenen Geboten, Riten und Glaubensvorstellungen. Es ist wie ein geistliches Türschild. Das heißt, hier wohnt niemand, der anonym und unerkannt bleiben will. Hier bekennt jemand, zu wem er sich bekennt. Mir ist aufgefallen, dass wir an manchen Türschildern in dieser Stadt keine Namen haben. Da stehen nur Nummern. Das fällt mir auf. Warum verbergen Leute ihren Namen? Bei der Mesusa ist das anders. Wenn man sowas an einem Türrahmen findet, weiß man, hier sind Menschen, die sich zu Gott, dem Herrn, bekennen. Hier wohnt jemand, hier ist ein Ort, wo Gottes Bund mit seinem Volk, mit seinen Menschen bekannt, als Bekenntnis deutlich gemacht wird. Hier wohnt jemand, wo die Gebote Gottes, die Ausdruck dieses Bundes sind, das Leben bestimmen sollen, beim Hineingehen und Hinausgehen. Das heißt im inneren Bereich des Lebens, aber auch in der Öffentlichkeit. Hier wohnt jemand, wo dieser Bund beständig von Generation zu Generation weitergegeben wird. Wenn ein frommer Jude dieses Haus betritt, hält er kurz inne, legt seine Hand auf die Mesusa, die im Türrahmen eingelassen ist, hält inne und weiß, er betritt einen Raum, wo Gott ganz groß geschrieben wird, wo Gott verehrt wird. Und eine weitere Symbolik würde auch dieses Bild bestimmen. Haben wir vielleicht auf Fotos schon gesehen, die sogenannten Tefillin, die Gebetsriemen, die um die linke Hand gewickelt sind, wo ein Kästchen drauf angebracht ist. Oder bei den orthodoxen frommen Juden auf der Stirn ein Kästchen. In diesem Kästchen ist diese Schriftrolle hier untergebracht. Mit dem Höre Israel, Schma Israel. Das jüdische Glaubensbekenntnis, dieses Höre Israel, wird verinnerlicht und gleichzeitig an äußeren Zeichen sichtbar gemacht. Und es wird, das haben wir schon gehört, mindestens zweimal am Tag aufgesagt. Am Abend, wenn man im jüdischen Sinne den neuen Tag beginnt, und am nächsten Morgen, wenn man in den Alltag hinausgeht. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Schauen wir weiter. Diese Worte sind das Glaubensbekenntnis des Judentums. Und die Antwort auf die Frage nach dem größten Gebot, die beantwortet Jesus genau mit diesen Worten. Wir haben es vorhin aus dem Matthäusevangelium gehört. Auch bei Markus ist es zu finden, wo Jesus genau das wiederholt, dieses Höre Israel, und noch ergänzt, ein anderes Gebot aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Das Gebot, Gott zu lieben, gilt also Juden und Christen gleichermaßen. Und es soll verinnerlicht werden. Höre. Die Ohren sind die Organe, die, wie man mir sagte, rund um die Uhr in Betrieb sind, die selbst nachts aktiv sind. Wer zu Hause einen Rauchmelder hat, der weiß, dieser Rauchmelder gibt ein ganz schrilles Geräusch von sich. Das nehme ich auch dann wahr, wenn ich schlafe, weil meine Ohren ständig auf Empfang sind. Höre Israel, ständig auf Empfang sein. Unser Gott, der Herr, ist einer. Und es soll auch nach außen deutlich werden, durch Rituale und Zeichen. Schauen wir mal weiter. Es ist nämlich eine Erinnerung an das, worauf es im Wesentlichen ankommt. Die Mesusa an der Tür bei den Juden soll deutlich machen, hier hat das etwas mit meinem Alltag zu tun. Das soll meinen Ein- und Ausgang bestimmen, von nun an bis in Ewigkeit. Oder das Tefillin, der Lederriemen an der Hand, das ist der Körperteil, mit dem wir handeln und tun, wo wir wirklich auch etwas angreifen, in die Hand nehmen und auch etwas verändern und gestalten. Und an der Stirn, so Symbolik, das, was unser Denken prägt und bestimmt. Es ist die Erinnerung an das, worauf es im Wesentlichen ankommt, wenn es am Abend und am Morgen aufgesagt wird und von Generation zu Generation weitergegeben wird. Am letzten Sonntag habe ich über Psalm 78 gepredigt. Da ging es darum, was wir gehört und erfahren, unsere Väter uns erzählt haben, wollen wir nicht verhehlen ihren Söhnen und dem zukünftigen Geschlecht. Erzählen die Ruhmestaten des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Und das korrespondiert mit dem Höre Israel. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Schauen wir weiter. Und dann geht es weiter beim Höre Israel. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Da wird es sehr praktisch mit dem Gehörten. Diese Worte fordern uns aber auch heraus zu fragen, wie steht es eigentlich mit meiner Liebe zu Gott und seinem Wort? Oder wie gebe ich Gottes Wort an die nächste Generation weiter? Hat die nächste Generation eine Chance, Gott zu begegnen? Fragen, die sich eben unwillkürlich stellen, wenn man diese Worte hört. Eberhard Mühlan, ein Familienpädagoge einer christlichen Einrichtung, hat das Höre Israel mal auf 5 Punkte gebracht. Er sagt, Eltern wird die Hauptverantwortung für die biblische Unterweisung ihrer Kinder aufgetragen. Das heißt, man kann es nicht abwälzen auf andere. Man kann es nicht anderen überlassen, die dafür sorgen sollen, so wie ich das letzten Sonntag sagte, dass mein Kind zum Glauben kommt. Das wird nicht funktionieren. Dafür ist auch nicht der Pastor zuständig, auch wenn er einen Dienst hat in dieser Richtung. Und man kann auch nicht sagen, das machen doch schon die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kindergottesdienstes oder der Teenie-Gruppe. Sie tragen sicher ihren Teil dabei. Aber die Hauptverantwortung liegt eben bei den Eltern, wobei eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern natürlich nur gut tut. Das Zweite, die biblische Unterweisung ist ein Gebot Gottes. So steht es im Höre Israel. Also nicht nur eine von vielen Möglichkeiten. Schauen wir mal, was die Bibel zu bieten hat. Oder es ist auch nicht nur ein guter Ratschlag in einer christlichen Umgebung, sondern da heißt es tatsächlich, du sollst sie deinen Kindern einschärfen, aber nicht einbläuen, bitte. Gottes Wort verträgt an dieser Stelle keine Gewalt. Auch nicht den Kindern aufzwingen. Ich glaube, wer Kinder zum Glauben zwingt, wird sie nicht für Gottes Liebe gewinnen können. Es ist ausgeschlossen, wenn man so von der Liebe Gottes spricht. Ein dritter Punkt. Es geht um ein aktives Lernen und Einüben. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen, heißt ein aktives Lernen, ein Einüben von Gottes Geboten und Worten. Das merke ich im Alltag der Familie, dass meine Tochter genau merkt, wie ich lebe, ob das zusammenpasst mit dem, was ich rede, reden und tun. Und an dieser Stelle auch immer herausfordert, passt das zusammen. Das schließt ein, dass man nicht routiniert irgendwelche Familienandachten abspult oder schläfrige Minuten vor dem Zu-Bett-Gehen miteinander erlebt, sondern es ist ein echtes geistliches Training, was mitten im Alltag geschieht, mitten im Leben. Der vierte Punkt, keine sture Paukerei, sagt Eberhard Mühlein. Einschärfen, bitte nicht missverstehen. Nicht dogmatisch einpauken und dann bei Kindern abfragen und abrufen. Es mag zwar alles richtig sein, was sie dann auswendig gelernt haben, ist die Frage, ob es zum Leben passt. Viel besser ist es, glaube ich, das in den Tagesablauf zu integrieren, ganz natürlich zu machen. Wo alltägliche Erfahrungen von Kindern und auch Erwachsenen im Licht der Bibel, im Licht des Wortes Gottes auch reflektiert werden. Und dann sollst du reden. Das sind Alltagssituationen. Also keine Pflichtlektüre der Losungen am Morgen, die geheiligten 5 Minuten, wo man darüber spricht und danach in den Alltag geht und alles vergisst. Sondern der Glaube an Jesus Christus ist etwas sehr Praktisches, was nicht peinlich sein muss, wofür man sich nicht schämen muss. Und ein 5. Punkt, den Eberhard Mühlein erwähnt, Gott selbst erlebt haben. Wie in anderen Lebensbereichen gilt auch hier in der Erziehung, das Vorbild der Eltern gilt mehr als alle Worte. Das, was wir tun, redet lauter als das, was wir sagen. Und das bleibt eine Herausforderung. Wie erleben unsere Kinder unseren Glauben? Was nehmen sie wahr, wenn wir Bibel lesen, wenn wir beten? Auf welche Weise wir über die Glaubensfragen reden und über die Gemeinde reden? Wie registrieren unsere Kinder unsere Aufrichtigkeit, unseren Umgang auch mit Schuld und Versagen? Bin ich in der Lage, mich bei meinem Kind zu entschuldigen, wenn ich etwas getan habe, was nicht gut war? Oder sie nehmen auch wahr, wie es mit dem Nächsten steht. Oder Schuld und Vergebung an uns selbst. Das Miteinander der Generationen, und das schätze ich sehr an dieser Gemeinde, ist immer eine Herausforderung, wo wir Gott selbst erleben und auch immer wieder schauen, ob unser Glaube trägt und in den Alltag hineinreicht. Wir können im Miteinander der Generationen nämlich erfahren, dass Gottes Liebe und Gottes Kraft ein Leben nachhaltig verändern kann. So sagt es Eberhard Mühlein. Schauen wir weiter. Ich möchte nochmal das Wesentliche in den Blick bekommen. Das steht hier. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Das ist nochmal eine Auslegung extra wert. Das werde ich heute nicht alles auslegen können. Aber es geht darum, Gott zu lieben. Das ist die zentrale Aussage. Aber noch etwas anderes. Die nähere Bestimmung, wie das geschehen soll. Mit ganzem Herzen. Also nicht halbherzig. Dass ich nicht Gott nur für besondere Gelegenheiten wahrnehme. Wenn es mir schlecht geht, wenn mich irgendwas ärgert oder belastet, wenn ich Sorgen habe. Sondern dass mein ganzes Herz Gott gehört. Dein ist mein ganzes Herz. Gott, dir gehört mein Leben. Und Lobpreis. Und auch mit deiner ganzen Seele heißt es dort. Das ganze Sein. Wenn die Bibel von Seele spricht, von Nefesh, meint sie die ganze Existenz. Das, was unseren Körper betrifft, wie wir mit unserem Körper umgehen. Das, was unser Denken betrifft und unsere Gefühle, die Emotionen und unsere Spiritualität, das geistliche Leben. Das gehört zusammen. Es ist nicht trennbar. Wenn ich nur das eine pflege, nur den Körper und mein Denken, meine Gefühle und auch das geistliche Leben vernachlässige, dann fehlt mir etwas. Oder wenn ich nur fromm bin, wenn die Spiritualität über alles geht, wenn ich Gott noch so nahe bin, das aber mit meinem Körper, mit meiner Hand, mit meinem Denken nichts mehr zu tun hat oder nur noch verdrängt wird, fehlt auch etwas. Oder wenn ich nur philosophiere, durchdenke, reflektiere oder meinen Glauben allein von Gefühlen abhängig mache und nicht berücksichtige, was mein Körper dabei macht und die Gottesbeziehung, wie sie wirklich gelebt wird, dann fehlt etwas. Daher mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und das ist, glaube ich, die Kraft, die man sich schenken lassen darf. Die Jahreslosung sagt ja, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, nicht aus eigener Kraft. Und trotzdem aus eigenem Antrieb und Willen Gott lieben. Das ist auch eine Willensentscheidung. Diese Bestimmung ist ein Prüfkriterium dafür, was dein und mein Gott ist. Ein Ausleger hat mal gesagt, was all dein Sinnen, Wollen und Trachten ausmacht, was du so lieb hast, dass du ohne es nicht leben kannst, das ist dein Gott. Ich glaube, er hat recht. Wir schauen nochmal weiter. Wisst ihr, was ein Denkzettel ist? Am liebsten verpasst man den anderen. Die sollen sich etwas denken. Ich glaube, dass dies höre Israel ein Denkzettel in guter Weise ist. Ein Denkzettel, den Gott seinem Volk, denen, die an ihn glauben, verpasst. Aber nicht, um es abzustrafen, sondern verbunden mit ganz großen Verheißungen. Ein guter Denkzettel. So wertvoll, dass es der nächsten Generation nicht verschwiegen werden darf. Denn den negativen Denkzettel, die möchte man ja der nächsten Generation nicht zumuten. Das ist ein positiver Denkzettel, voller Verheißungen. Denn in den Versen davor, das haben wir vorhin in der Textlesung auch gehört, heißt es, höre nun Israel und achte darauf, das zu tun, dann heißt es, damit es dir gut geht und ihr sehr zahlreich werdet. Da ist ein Segen verheißen. Und wie gehen wir dann praktisch damit um? Wenn es heißt, höre Israel, der Herr ist Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Ich glaube, die Bibel selbst bietet ganz praktische Tipps, wie dieser Denkzettel erkennbar wird und angewandt werden kann. Da heißt es, du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden. Eine starke Symbolik, weil mit der Hand handeln wir, machen wir ganz viel. Mir fällt das immer wieder auf. Ich habe diesen Ring mal von unseren georgischen Brüdern und Schwestern verliehen bekommen. Den trage ich seit etwa 2 Jahren jetzt. Dieser Ring erinnert mich immer wieder daran, dass Gott mein Handeln sieht. Das Kreuz darauf erinnert mich daran, dass er auch für meine Schuld gestorben ist, dass ich auch schuldig werde in dem, was ich tue, und dass ich anderen auch die Hand zur Versöhnung reichen kann. Eine Symbolik, die das Handeln bestimmt. Eine Erinnerung daran, das zu tun und so zu handeln, wie es der Liebe Gottes entspricht. Gelingt nicht immer, aber es ist ein ganz starker Denkzettel. Oder das Beispiel, was Claudia vorhin gebracht hat, mit dem Fisch zum Beispiel. Oder es gab ja dieses Armband, What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Haben wir vielleicht noch irgendwo. Oder eine Kette, die mehr ist als ein Schmuckstück, die wirklich eine Botschaft transportiert. Das sind die Zeichen auf deiner Hand. Ich glaube, dass Gott uns da viel Kreativität und Möglichkeiten gibt, auf unaufdringliche Weise das zu bekennen, unseren Glauben, und gleichzeitig uns auch daran zu erinnern, woran wir glauben und was unser Handeln bestimmt. Ein zweites, sie sollen das Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Also eine Symbolik, die unseren Blick bestimmt. Eine Erinnerung daran, dass die Liebe zu Gott niemals ausschließt, den Nächsten und sich selbst auch zu lieben. Das kann ein Zettel sein an einer Pinnwand mit der Jahreslosung oder mit einem Sinnspruch oder einem Bibelvers. Das Merkzeichen zwischen meinen Augen, was ich im Blick habe. Ein Bild, ein Foto, ein Gegenstand, Symbole, die mich daran erinnern, dass ich den Auftrag auch habe, Gott zu lieben und meinen Nächsten wie mich selbst. Oder vielleicht ein Aufkleber, ein Picker auf dem Spiegel, vielleicht geliebt, um zu lieben. Dass ich in den Spiegel schauen kann und sehe, dass ein Mensch, den Gott liebt, aber den Gott auch beauftragt, zu lieben. Vielleicht kann man sich dann auch anders im Spiegel sehen. Und ein weiteres, du sollst sie auf die Pforte deines Hauses an die Tore schreiben. Eine Symbolik, die unseren Ausgang und Eingang bestimmt. Eine Erinnerung daran, dass jeder Weg, den wir gehen, ein Weg ist, auf dem Gottes Liebe uns begleitet. Wie wäre es, wenn wir das Pickerl vom Aufsperrdienst, was einfach so an unsere Tür geklebt wird, so passiert das zumindest bei uns am Haus immer, mal austauschen, ersetzen durch einen Fisch, dass der sichtbar wird, der wirklich etwas aufsperrt, den Weg zu Gott. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Retter, hat ja auch eine Wirkung. Oder ein Bild am Fenster. Oder der berühmte Fisch auf dem Auto hat natürlich dann auch was mit dem Fahrstil zu tun. Oder auf dem Notebook. Das heißt, dieser Fisch erinnert mich daran, was surfe ich ab und was nicht. Wo gehe ich fischen an dieser Stelle? Ist da auch eine Botschaft, die erinnert mich an etwas. Ich glaube, das kann sehr praktisch werden, diese Zeichen, die vielleicht nicht am Türrahmen sind, so wie die Mesusa, aber an vielen anderen Stellen einen Bezug haben, uns erinnern. An die Liebe zu Gott, zum Nächsten, zu uns selbst. Das soll und muss Thema sein, mitten im Alltag dieser Welt. Ich erinnere mich gerne daran an meine Studentenzeit. Dort gab es an der Universität einen bestimmten Bereich, wo wir spaßhaft gesagt haben, und wo die Frommen dann sollen hinkommen, aus dem Lied. Wir wussten, da sitzen die Christen. Das konnte man sehen. Die haben nämlich gebetet. Und dort begegnete man Menschen, die man sonst nicht in seiner Fakultät sah, sondern aus anderen Hochschulbereichen. Man merkt, das sind Christen. Und das Leben auch zu teilen und das auch zu symbolisieren. Und das fällt sogar in einer Mensa auf. Das war tatsächlich möglich. Wenn man zum Beispiel zu Weihnachten, auch da haben wir unseren Spott teilweise mitgetrieben, aber es war wirklich auch gleichzeitig sehr schön, in der Mensa ein schönes weißes Tischtuch mitgebracht haben. Und unsere Tabletts draufgestellt haben, eine Kerze angezündet haben, Wein mitgebracht haben und dort Weihnachten gefeiert haben. bevor dann die Weihnachtsferien begonnen. Das waren auch Zeichen. Die Christen feiern die Geburt ihres Herrn. Davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und aufstehst. Gott bietet ganz viele Möglichkeiten, seine Liebe uns zu zeigen und wie wir auch unsere Liebe ihm gegenüber zeigen. Und ich möchte schließen mit dem, was ich sage, wenn ich das Haus verlasse morgens. Ich sage dann, der Herr segne mich an Leib und Seele und Geist und in allen Begegnungen dieses Tages. Das möchte ich auch euch zusprechen. Der Herr segne dich an Leib und Seele und Geist in allen Begegnungen dieses Tages und auch in dieser neuen Woche. Amen.